Das Leistungsschutzrecht könnte bedeuten, dass, wenn diese Richtlinie verabschiedet wird, in Zukunft das bloße Verlinken zu Nachrichtenartikeln kostenpflichtig wird. Also genau genommen handelt es sich bei diesem Leistungsschutzrecht um ein neues Schutzrecht, das den Presseverlegern gegeben wird, obwohl die Presseartikel an sich ja bereits urheberrechtlich geschützt sind. Der Unterschied ist, dass anders als beim Urheberrecht auch sehr kurze, nicht originelle Ausschnitte aus einem Artikel schon geschützt sind und nicht einfach weiterverwendet werden können. Das würde bedeuten, dass eine rein faktische Aussage, also eine normale Überschrift wie zum Beispiel Angela Merkel trifft Theresa May oder Deutschland verliert gegen Mexiko im Fußball, nicht mehr verwendet werden kann, ohne dafür eine Lizenz an den Verlag zu bezahlen. Und das bedeutet natürlich eine massive Einschränkung der Informationsfreiheit im Internet.
Mit dieser Urheberrechtsreform soll ja auch sogenannte Upload-Filter eingeführt werden. Auch die wurden gestern im Rechtsausschuss beschlossen. Heißt, Plattform soll damit das Vorabfiltern aller Inhalte vorgeschrieben werden. Was ist denn der Hintergrund dieses Vorhabens?
Also ursprünglich handelte es sich bei diesem Vorhaben um einen Streit zwischen zwei großen Industriezweigen. Auf der einen Seite dieses Konflikt stand die Musikindustrie, in erster Linie die amerikanischen Major-Labels, und auf der anderen Seite stand YouTube. YouTube und die Musikindustrie streiten sich seit Jahren darüber, ob und wie viel YouTube für die Musik bezahlen muss, die User dort hochladen. Und letzten Endes kam es da in Deutschland, also zwischen YouTube und der GEMA, zu einer außergerichtlichen Einigung. Was dieser Vorschlag aber macht, geht sehr weit über die Frage hinaus, ob YouTube für Musik bezahlen muss. Im Gegenteil, alle möglichen Internetplattformen, wo User Inhalte hochladen können, also selbst solche Dinge wie zum Beispiel Tinder oder womöglich auch die Wikipedia, wären unmittelbar für alle Urheberrechtsverletzungen ihrer Nutzerinnen und Nutzer verantwortlich und müssten theoretisch mit allen Rechteinhabern auf der Welt erst Lizenzverträge abschließen, denn es könnte ja sein, dass irgendjemand in der Zukunft ihre Werke dort hochlädt. Und das ist natürlich keiner Plattform zuzumuten, weil es Milliarden von urheberrechtlich geschützten Werken auf der Welt gibt. Und die einzige Art und Weise, wie sich diese Plattformen deshalb schützen können vor Klagen von Rechteinhabern, ist, dass sie automatische, algorithmenbasierte Filter installieren, die diese Urheberrechtsverletzungen aufspüren sollen, bevor sie überhaupt passiert sind. Und das kommt natürlich einer flächendeckenden Zensur des Nutzerverhaltens gleich.
Du hast es hier ja schon kritisch angesprochen und Netzaktivistinnen sehen auch diesen Upload-Filter als eine Gefahr für die Netzkultur und befürchten halt diesen Missbrauch als Zensurinfrastruktur. Was wären denn da so die Auswirkungen dieser Upload-Filter, beziehungsweise inwiefern würde sich so eine Netzkultur durch Upload-Filter und weitere EU-Maßnahmen der EU-Urheberrechtsreform verändern?
Also Memes und Parodien auf sozialen Netzwerken wären mit solchen Filtern nicht mehr möglich. Denn diese stützen sich in aller Regel auf Ausnahmen im Urheberrecht, die genau dazu dienen, einen Ausgleich zu schaffen zwischen den Rechten der Urheberinnen und Urheber auf der einen Seite und der Meinungsfreiheit auf der anderen. Da gibt es zum Beispiel das Zitatrecht, das mir erlaubt, kleine Ausschnitte aus jemand anderes Werk zu benutzen, wenn ich mich kritisch damit auseinandersetze. Das tun hunderte von Leuten, Videogame-Fans zum Beispiel auf YouTube, wenn sie Let's Play-Videos machen und neue Computerspiele rezensieren. Ein automatischer Filter kann aber zwischen einer Urheberrechtsverletzung und einem legalen Zitat überhaupt nicht unterscheiden. Der schaut nur, ist da ein urheberrechtlich geschützter Inhalt in dem Upload enthalten? Und wenn ja, wird es gnadenlos gelöscht. Das heißt also, ein Meme, das ja per Definition auf bisherigen Werken aufbaut und diese weiterentwickelt, würde von so einem Filter definitiv geschluckt.
Sind das vor allem Maßnahmen, die restriktiv sind gegen so individuelle NutzerInnen des Internets und die so einzelne Sachen hochladen? Wer sind denn dann die, die letztendlich profitieren von den Upload-Filtern?
Also vor allen Dingen die Firmen, die Upload-Filter entwickeln und verkaufen, würden von diesem Gesetz profitieren. Denn es ist völlig klar, dass nicht jede kleine mittelständische Plattform in Europa ihren eigenen Filter bauen kann. Also selbst Content ID, das von YouTube benutzt wird, ist nur geeignet, um Musik aufzuspüren und nicht andere Arten von Urheberrechtsverletzungen, wie zum Beispiel Text oder Bilder von Skulpturen und so weiter. Und selbst Content ID, das also nicht ausreichend wäre, um mit diesem Gesetz in Einklang zu sein, hat Millionen in der Entwicklung gekostet. Das heißt, man schafft dort einen neuen Markt für diese Zensurinfrastruktur und dieser Markt wird wahrscheinlich nur von den allergrößten internationalen Technologieunternehmen überhaupt bedient werden können. Das heißt, am Ende wird wieder ein Gesetz, das ursprünglich mal dazu diente, YouTube zur Kasse zu bitten, dazu führen, dass ein neues Geschäftsmodell für YouTube geschaffen wird, nämlich seine Filter an andere Plattformen zu verkaufen.
Und nicht nur NetzaktivistInnen kritisieren ja diesen Upload-Filter und die Urheberrechtsreform, sondern auch im Koalitionsvertrag kritisieren da Union und SPD den Upload-Filter als unverhältnismäßig. Doch der führende EU-Politiker Axel Voss von der CDU hält daran fest und mit Stimmen des Front National wurde gestern ja auch im Rechtsausschuss der Filter zugestimmt. Das scheint eine fragliche Allianz zu sein, die sich da formiert. Wie bewerten Sie dieses Mehrheitsverhältnis, das sich da gestern ergeben hat?
Also man merkt daran auf jeden Fall, dass die CDU extrem skrupellos vorgeht. Herr Voss hat zu keinem Zeitpunkt versucht, einen Kompromiss zu finden, mit dem das gesamte Parlament leben kann, sondern er hat es auf eine ganz knappe Abstimmung ankommen lassen. Und ohne die Stimmen des Front National wäre zum Beispiel das Leistungsschutzrecht gestern nichts durchgekommen. Und ich finde das insofern bedenklich, dass man damit natürlich auch antieuropäische Parteien hoffähig macht. Das ist ja regelrecht absurd, dass man ein europäisches Gesetz mit den Stimmen europafeindlicher Parteien verabschiedet. Und wenn es später in nationales Recht überführt wird, werden wahrscheinlich genau dieselben Parteien die EU dafür verantwortlich machen, wenn Leute sich über diese Filter beschweren. Und das finde ich extrem scheinheilig.
Nun hat ja der Rechtsausschuss des EU-Parlaments mit einer knappen Mehrheit von 13 zu 12 Stimmen für diesen umstrittenen Upload-Filter und für das europäische Leistungsschutzrecht votiert. Als nächstes muss das EU-Parlament noch darüber entscheiden, wie wird denn der Weg bis dahin aussehen und was sind Ihre Erwartungen oder Prognosen?
Also ich bin relativ zuversichtlich, dass wir das Ganze in der Plenarsitzung nochmal verändern können. Allerdings muss man sagen, also so knapp, 13 zu 12, war nur die Abstimmung über das Leistungsschutzrecht. Der Upload-Filter selber hatte sogar noch mehr Zustimmung, dort ging es 15 zu 10 aus. Deshalb muss man durchaus besorgt sein und jetzt ist wirklich der Zeitpunkt, gegen dieses Gesetz aktiv zu werden, Proteste zu organisieren und dafür zu sorgen, dass das Thema in den Medien weiterhin präsent bleibt. Denn die deutschen Abgeordneten müssen daran erinnert werden, was im Koalitionsvertrag steht und auch an die Tatsache, dass nächstes Jahr Europawahlen sind. Und es sich hier eben um Maßnahmen handelt, die das Leben von Millionen von Europäerinnen und Europäern in ihrem Alltag und ihrer Kommunikationsfreiheit einschränken könnte.
Also gibt es noch Chancen, dass das vielleicht nicht so durchkommt? Ist denn dann Protest gegen diesen Upload-Filter und die neuen EU-Reformen noch sinnvoll und wie kann der sich gestalten?
Ja, das ist definitiv noch sinnvoll. Also die Abstimmung findet voraussichtlich am 4. Juli statt und dann kann jedes einzelne Mitglied des Europaparlaments abstimmen. Im Ausschuss waren das nur 25 Leute, die abstimmen dürften. Am 4. Juli werden es 751 sein. Das heißt, es ist noch überhaupt nicht gesagt, wie das Ganze ausgeht. Für den Sonntag hat in Berlin die Piratenpartei zu einer Demonstration aufgerufen, um 11:45 vor dem Europäischen Haus unter den Linden. Und ich glaube, dass es mehr solche Proteste geben wird in den nächsten Tagen und dass hoffentlich so viele Abgeordnete wie möglich gezwungen sein werden, sich selbst eine Meinung zu bilden und nicht einfach das als bare Münze nehmen, was ihnen vielleicht der Axel Springer Verlag als deutsche Position diktiert.